Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Mensch, der das erste funktionierende Handy gebaut hat, der ruft damit ausgerechnet seinen schärfsten Konkurrenten an beim weltweit ersten Handytelefonat. Der Grund, um den Konkurrenten mal so richtig zu ärgern. Das ist eine der Geschichten, die Tobias Schrödel erzählt in seinem Buch It's a Nerd's World, einem Buch über die Erfinderinnen und Gründer in der digitalen Welt. Tobias Schrödel ist jetzt in München für uns im Studio. Also guten Tag nach München, Herr Schrödel.
Guten Tag, Herr Mayer.
Man sieht schon an dieser Handygeschichte, dass Sie auch einen Sinn haben für die komischen Seiten der digitalen Geschichte oder die sonderbaren Seiten. Sie nennen sich selbst auch, wenn man auf Ihre Homepage schaut, ein Comedy-Hacker. Was ist das denn?
Ja, diesen Spitznamen habe ich übernommen. Den hat mir eine Computerzeitschrift einmal verpasst, weil ich wohl, und ich denke, das spricht sich mittlerweile auch rum, technische Gegebenheiten auch für Laien anschaulich und vor allem mit viel Humor erkläre. Also da gibt es was zu lachen. Und ich fand den Begriff Comedy-Hacker so passend und toll, dass ich ihn mir gleich als Wortmarke habe schützen lassen.
Ach so, gleich, das ist ja geschickt.
Ja. Bevor jemand anders kommt.
Wir wollen aber auch Ihre hochseriöse Seite betonen. Also Sie sind ausgebildeter Fachinformatiker, Prüfer für die Industrie- und Handelskammer, viel unterwegs mit Vorträgen über die Welt der Hacker und eben Buchautor. Vor dem Nerdbuch gab es noch zwei andere Bücher, Der digitale Tod und Ich glaube, es hackt, war ein anderer Titel. Jetzt dieses Nerdbuch, das ist ja quasi so eine Art Geschichtsbuch der digitalen Welt. Warum dachten Sie, das sollte mal jemand schreiben?
Schauen Sie, wir nutzen ja sowas wie das Internet oder unser Handy tagtäglich, ohne drüber nachzudenken, wer denn das gebaut hat, wer es erfunden hat. Und diese Menschen waren aus meiner Sicht wirklich Helden, denn sie haben unsere Welt massivst verändert. Sie haben uns sehr viele positive, aber vielleicht auch zum Teil ein paar negative Sachen mitgebracht mit dieser Digitalisierung. Und weil diese Geschichten hinter diesen Erfindungen und diesen Menschen teilweise sehr viele Anekdoten und auch spannende Punkte haben, dachte ich mir, es ist unbedingt Zeit, ein Buch über diese Helden des digitalen Zeitalters zu schreiben.
Dann lösen wir die Handy-Anekdote, die ich schon so ein bisschen angetextet habe, mal auf. Wer hat denn da wen angerufen beim weltweit ersten Handygespräch?
Also es ging tatsächlich darum, nach dem Autotelefon ein erstes tragbares Telefon zu bauen, also sprich einen Akku so klein zu kriegen, dass er tragbar ist und alles. Und das hat ein Herr Cooper gemacht und hat das geschafft mit seinem Team von der Firma Motorola. Und sein größter Konkurrent, die Firma Bell Laboratories, da gab es einen Projektleiter, Joe Engel hieß der. Und die kämpften wirklich darum, als Erster auf den Markt zu kommen. Und als Cooper den ersten Prototypen testen musste in New York auf der Sixth Avenue, also umgeben von Hochhäusern, schwer. Erste technische Gegebenheiten quasi rief er Joe Engel an und fragte nur, können Sie mich gut verstehen? Und damit war klar, er hat das Rennen gemacht.
Und der Konkurrent hat sich die Platze geärgert.
Maßlos geärgert, genau. Es wird überliefert, dass er den Hörer wirklich so auf die Gabel geknallt hat, dass es richtig gescheppert hat.
Jetzt erzählen Sie solche Geschichten. Sie erzählen von Computerpionieren, von denen man schon öfter gehört hat. Also Charles Babbage zum Beispiel, Alan Turing, Konrad Zuse. Daneben aber dann ganz überraschende Pionierinnen des Digitalzeitalters. Die Schauspielerin Hedy Lamarr zum Beispiel. In den 30er Jahren als schönste Frau der Welt angehimmelt. Was hat die denn in Sachen Computertechnik erfunden?
Das ist total spannend, weil sie ist eine von den Menschen in diesem Buch auch, von denen man eben noch nicht gehört hat. Hedy Lamarr hat mit einem Bekannten zusammen, einem Komponisten, selbst spielende Klaviere, sogenannte Pianolas, so abgestimmt, dass sie synchron bleiben. Also da ging es um ein gutes Dutzend dieser Pianolas, die spielen sollten selbstständig und die durften natürlich nicht aus dem Takt geraten. Und die Technik, die sie dabei entwickelt haben, fiel ihnen auf, die kann man auch im Krieg nutzen, nämlich zum Beispiel zum Springen von Frequenzen bei der Steuerung von Torpedos. Denn der Kriegsgegner, in dem Fall die deutschen Nazis, haben mit Störsignalen versucht, das zu verhindern. Und durch dieses Frequency-Hopping, wie das technisch genannt wird, also dem Springen der Frequenz hin und her, war das unmöglich für den Gegner. Und so kamen die Torpedos dann auch ins Ziel. Und diese Technologie wird heute genutzt bei Bluetooth und bei Handys und beim WLAN. Ohne Hedy Lamarr wäre das also so nicht möglich gewesen.
Also können wir in Zukunft, wenn wir Bluetooth einschalten, mal wieder an Hedy Lamarr denken.
Richtig, und so einen alten Film mit Heinz Rühmann, glaube ich, hat sie auch mal gespielt, mal wieder aus dem Schrank ziehen, ja.
Dann haben Sie noch eine Computerpionierin am Start, von der ich nie gehört hatte, Grace Hopper. Ja. Sie war Flottenadmiral in der amerikanischen Marine. Das ist ja schon mal erstaunlich, dass eine Frau da aufgestiegen ist in einen der allerhöchsten Ränge der US Navy und das schon in den 40er Jahren. Ja. Und das, obwohl sie keinen einzigen Tag auf einem Schiff zugebracht hat, was ja auch toll ist. Was hat diese Frau denn getan für die US Navy und fürs Computerzeitalter?
Grace Hopper hat schon in jungen Jahren sich für Technik interessiert. Also es gibt die Geschichte, dass sie im Haus, in dem sie lebte, alle Wecker auseinandergeschraubt hat, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und dieser Wissensdurst hat ihr also sehr geholfen in ihrem Beruf. Denn sie kam irgendwann mit einem der ersten Großcomputer in Berührung, dem sogenannten Mark I, hatte überhaupt keine Ahnung, wie so ein Teil funktioniert. Und ihr Chef begrüßte sie also mit den Worten, da sind Sie ja endlich. Wo zum Teufel waren Sie denn so lange? Das ist das Ding, bitte berechnen Sie mir bis morgen irgendwelche hochgradig schwierigen mathematischen Aufgaben. Und Grace Hopper war in der Lage, aufgrund ihrer mathematischen Ausbildung und ihres Interesses an Technik, das tatsächlich zu machen, zu lernen. Und sie schrieb dann auch, weil eben das fehlte, das erste Computerhandbuch der Welt, weil sie den Mark I da einfach mal beschrieben hat, wie man mit dem arbeitet und wie er funktioniert. Aber sie hat noch eine andere Sache gemacht, die ja als Anekdote wunderbar gilt. Sie hat nämlich den ersten tatsächlichen Computerbug der Welt gefunden. Also Bug wird ja ein Fehler genannt in einer Programmierung oder in einem Rechner. Und dieser Bug damals noch in einem Computer mit Relais war nicht der übersetzte Käfer, sondern es war eine Motte, die sich in einem Relais verklemmt hat. Und da Motten nicht leiten, floss kein Strom und damit zeigte der Computer Fehler an.
Und somit hat sie quasi auch den Bug erfunden oder gefunden.
Genau, also den Begriff gab es vorher schon, aber sie hat den ersten leibhaftigen Bug entdeckt. Und ganz witzig als Geschichte vielleicht noch, diese Motte hat sie tatsächlich dann aus diesem Relais rausgezogen und mit einem Tesafilm in ihr Logbuch geklebt. Und diese Seite können Sie heute in einem Museum in den USA anschauen.
Da ist ihre Geschichte aufbewahrt. Zu den Geschichten in ihrem Buch gehören immer auch Fotos. Bei Grace Hopper haben sie ein besonders schönes Foto gefunden. Da guckt sie eher skeptisch in die Kamera, muss man sagen. Schon so als ältere Offizierin in Uniform. Und sie schreiben dazu, auch wenn man ihr das auf Fotos nicht ansieht, Grace Hopper liebte ihre Arbeit. Bei ihrem Geschichtenerzählen in diesem Buch, warum gehören eigentlich unbedingt Fotos dazu?
Also dieses Buch ist ursprünglich gedacht gewesen für ganz junge Menschen, ich sage es mal so ab 11, 12 Jahren. So ist es auch von der Optik aufgemacht. Es sind einfache Sätze dabei, aber wir haben gemerkt im Laufe des Schreibens auch mit den Leuten, die für mich Korrektur gelesen haben, Mensch, die Geschichten sind so spannend, es muss eigentlich sein von 11 bis 99 und so sind wir dann auch rausgekommen, aber nichtsdestotrotz aufgrund des ursprünglichen Gedanken hier auch was für junge Menschen zu machen, damit die mal verstehen, wie das Handy, das sie täglich nutzen, funktioniert, ist die Aufmachung, ich sage es mal, jugendlich frisch.
Genau, Sie haben die Texte sehr fasslich geschrieben. Man braucht da selbst kein Nerd zu sein, um mitzukommen. Sprechen die Leser mit Du an, verpacken die Geschichten in überschaubare Einheiten. Diese Art zu schreiben, die hat mit der ursprünglichen Zielsetzung für junge Leute zu tun.
Genau, so ist es. Also wir wollten etwas machen, was man verstehen kann, ohne hier ein Technikbuch zu machen. Also Sie werden fast keine Technik finden. Und wenn, dann versuche ich das mit einfachen Worten zu erklären, zum Beispiel bei der Erfindung der Verschlüsselung. Das ist also ganz wichtig, dass man da auch versteht, wie das funktioniert. Und dann haben Sie auch durchaus die Möglichkeit, ab sofort mitzureden, selbst wenn Sie kein Techniker sind, wie sowas Komplexes funktioniert.
Wir haben jetzt vorhin gesprochen über Pionierinnen sozusagen einer früheren digitalen Welt. Jetzt gehen Sie natürlich bis an unsere Gegenwart ran, stellen auch die Nerds vor, die unsere moderne Welt von Social Media und Smartphone und YouTube und so weiter erfunden haben. Ich würde aber jetzt gegen Ende unseres Gesprächs auch noch auf eine andere Seite gern schauen. Sie sind ja eigentlich Spezialist für IT-Sicherheit und die Frage nach der Sicherheit unserer Daten, das ist ja so eine Grundfrage geworden dafür, wie wir eigentlich mit der digitalen Welt umgehen. Wenn wir mal ganz grundsätzlich werden, was raten Sie denn? Wie sollten wir umgehen mit Google, Apple, Facebook und Instagram sozusagen als Grundsatz dafür?
Also ich denke, und das ist eine ganz entscheidende Sache, wir müssen uns erstmal verstehen, welche Rolle wir in diesem ganzen Internet und diesen Diensten spielen. Und wenn man da mal wirklich klar und eindeutig drauf schaut, dann werden wir feststellen, wir sind gar nicht die User, wir sind eigentlich die Ware. Und wenn wir das mal für uns verstanden haben, dann können wir uns auch aus diesem ganzen Ding auch rausziehen irgendwie. Und zum Beispiel, das schreibe ich auch in dem Buch, den jungen Menschen als Rat auf die Tasche, lügt womöglich. Also wenn es darum geht, Profile zu bilden, sind diese Dienste unheimlich gut. Sie sammeln Daten, sie verknüpfen Daten sehr gut und sie können damit sehr, sehr viel herausfinden über einen. Ich habe in dem Buch das Beispiel von diesem Hundefoto, wo ich anhand eines einfachen Fotos, das ich bei Facebook hochlade, plötzlich weiß, bei wem der Hund wohnt, wo dieser Mensch arbeitet, was der verdient, in welchem Haus der wohnt, mit welcher Firma er einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat und so weiter und so fort. Wenn wir diese Zusammenhänge verstanden haben, dann können wir uns da auch ein bisschen rausnehmen und auch Privatsphäre behalten. Und das, glaube ich, ist insbesondere für ganz junge Menschen sehr, sehr wichtig.
Aber Lügen ist ja eine gefährliche Empfehlung. Was für eine Art von Lügen meinen Sie denn da?
Also ich meine, im Netz lügen heißt, auch mal falsche Angaben zu geben. Das macht natürlich nicht Sinn, wenn ich mir bei irgendeinem Online-Shop eine Lieferadresse falsch angebe, weil dann kommt die Ware nicht an. Aber in anderen Daten kann ich durchaus mal einen falschen Geburtsort angeben, wenn der zwingend abgefragt wird. Denn das geht die schlicht und ergreifend nichts an. Das sind nur Informationen, mit denen die Geld machen.
Auch noch diese Empfehlung in dem Buch It's a Nerd's World von Tobias Schrödel im Arena Verlag ist das erschienen und für 13 € zu haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schrödel.
Danke auch, hat mich sehr gefreut.